heiliger Moment, während ich möchte jetzt nicht noch einen Senf dazugeben, aber vielleicht mir kam noch mal die Geschichte von, vielleicht erinnert sich jemand an Simeon, der schon ein paar Wochen her, als er gepredigt hat über seine Eltern, und die Geschichte kam noch mal so im Rückblick, und ich finde, das passte hier sehr gut. Und zwar, er erzählte von seinen Eltern, und die Geschichte hat mich sehr getroffen am Ende noch mal, wo er gesagt hat, dass er noch nie seinen Vater weinen gesehen hat. Nur in dieser Nacht, wo er aufwachte und sah, wie sein Vater auch als Ältester in der Gemeinde geweint hat. Und dann sagte die Mutter zu Simeon: Alles gut, Papa geht's gut, es geht nur um die Gemeinde. Und ja, und wir als Gemeinde Gottes, in der Tat, ja, wir sind dazu aufgerufen, auch für unsere Ältesten, Gemeindeleitung zu beten, denn Gott allein weiß, welche Kämpfe sie auch für uns auch vollrichten. Ja, nochmal von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, so viele heute Morgen hier zu sehen. Laut dieser Uhr haben wir 11:45. Eigentlich habe ich schon überzogen, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. Aber Gott sei Dank, keine Angst, ist es 10:45. Also, dann versuche ich auch noch in der Zeit zu bleiben. Kurze Anmerkung für die, die unter uns besser Portugiesisch sprechen oder Englisch, gibt es auch noch mal ein Skript. Ihr könnt gerne diesen Code scannen und dann mein Skript mitlesen. Ich darf heute weitermachen. Letzte Woche hat ja schon Esther so einen schönen Start gemacht, eine Einleitung zum Epheserbrief. Gottes Masterplan, eine Reise durch den Epheserbrief. Die Überschrift, ich habe einen Titel gegeben, ich habe mich nicht verschrieben, es ist irgendwie ein Widerspruch, aber wenn ich einen Titel geben könnte, würde ich den Kapitel 1 so nennen: Wenn du nicht klar sehen kannst, dann schließe deine Augen. Also man kann schon nicht sehen oder nicht so gut sehen. Wenn es dann so schlimm ist, dass du nicht gut sehen kannst, mach es schlimmer, schließ einfach deine Augen. Schlimmer geht es ja sowieso nicht mehr. Also, was habe ich mir dabei gedacht? Das werden wir gemeinsam dann gleich auch besser nachvollziehen können. Ich habe die Predigt in 3 Punkte aufgeteilt, und ich bin mir sicher, weil ich dafür gebetet habe und weil viele mit mir auch gemeinsam gebetet haben, dass Gott heute Morgen ein Wort für dich hat. Weil Gott ist gut. Und Gott ist treu, Gott ist wunderbar und herrlich. Und er liebt dich, er liebt uns. Und Jesus sagte, wo ist ein Vater, der seinen Kindern, wenn die um Essen bitten, nichts gibt? Gibt es so einen Vater, wenn er sieht, dass Kinder Hunger haben, und er gibt ihnen einen Stein oder eine Schlange? Nein, er gibt ihnen das Brot, was sie brauchen. Bist du heute Morgen hungrig? Hast du Fragen? Oder vielleicht sagst du, nee, alles gut, Dennis, mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Ich kenne dich nicht, und wenn du sagst, dass es dir gut geht und du nichts brauchst, dann respektiere ich das. Aber ich möchte trotzdem so frech sein und mir anmaßen zu sagen, und auch du brauchst Gott. Woher weiß ich das? Ja, weil das Geschöpf schreit nach dem Schöpfer. Kannst du dich vor Gott verstecken? Ob du jetzt im Fernsehen zuschaust oder da oben sitzt, an alle Jugendlichen. Ja, hi. Auch da oben. Gott sieht dich und er sucht dich. Die Frage ist, suchst du ihn? Gibt es was Besseres als Gott? Hast du schon mal Gott gekostet? Hä, geht das? Ja, das geht. Die Bibel sagt, schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Und heute möchte ich, dass wir klar sehen können, indem wir unsere Augen schließen. Wir möchten heute klar sehen, mit anderen Augen. Und das Wort ist heute Hammer. Die Bibel ist Hammer, als ich das gelesen habe. Ich konnte nicht mehr, und ich möchte direkt starten, weil Paulus, so wie er gestartet hat, also total formlos, so startet er seinen Brief. Der geht von 0 auf 100. Normalerweise gehört sich das nicht. Man muss erstmal so eine Einleitung, Step 1, Step 2 und so. Aber Paulus, er sitzt dort in seiner Zelle. Er weiß nicht, ob er vielleicht irgendwann mal kommt irgendjemand und bringt ihn vielleicht um oder foltert ihn. Aber er sitzt dort im Gefängnis und nimmt seine Feder vor 2000 Jahren in seinem Gefängnis dort, vielleicht schon voller Schmerzen und Blut und wurde geschlagen und man hat ihn gesteinigt. Man hat so viel mit ihm getan und er sitzt dort in der Zelle und wir fangen einfach mal jetzt an und schaut mal, wie er diesen Epheserbrief anfängt. Das geht für mich wirklich unter die Haut. Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen, schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unser Herrn. Okay? So, das ist erstmal, ich bin Paulus, ich schreibe an euch Epheser. Okay? So, und ihr schaut mal, was passiert. Und ich lese jetzt von Vers 3 bis 14. Ich lese jetzt von 3 bis 14. Gut aufpassen, weil ich will über diesen ersten Part habe ich etwas herausgefunden, was ich total genial fand. Los geht's. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf Erde unter der Herrschaft von Christus vereint sein. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns all sein Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an sein Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch ein Siegel aufgedrückt, sein Siegel, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Amen. Amen. Habt ihr was verstanden? Nein. Also, meine Tochter war ganz ehrlich, als ich ihr das vorgelesen habe, hat sie gesagt, ich habe kein Wort verstanden. Und wenn man das alles so hört und liest, dann denkt man, okay, ja, wow, viele Wörter, Weisheit, Herrlichkeit, Gott, Jesus, das Blut Jesu. Okay. Was soll das? Was macht hier Paulus? Er geht von 0 auf 100 und fängt an zu schreiben über Jesus. Und er zählt alles auf, was er hier drin hat. Und ihr werdet es nicht glauben. Er hat keinen Punkt und Komma gemacht. Diese über 10 Sätze, die wir jetzt in der deutschen Übersetzung, das ist jetzt die Hoffnung für alle, wir haben das aus dem Altgriechischen übersetzt und haben da einen Punkt gemacht, ein Komma gemacht. Aber wisst ihr was? Im Altgriechischen ist alles, was ich gerade vorgelesen habe, ein Satz. Es ist nur ein Satz. Also, wir haben, erinnert ihr euch noch, als wir klein waren in der Grundschule, da haben uns die Deutschlehrer beigebracht, Konjunktionen zu benutzen. Fachwörter, muss ich sagen, damit man so aussieht, dass man was weiß. Verbindungswörter. Konjunktionen sind Verbindungswörter. Weil die kleinen Kinder reden ja so, kann ja kein Mensch lange zuhören. Und dann ist das passiert, und dann ist das passiert, und dann. Und irgendwann mal kommt dann der Deutschlehrer und die Deutschlehrerin und sagt, nein, nein, Schluss jetzt mit dann. Benutze doch mal ein und. Ein sowohl als auch. Ein aber und ein trotzdem. Ja, das macht die deutsche Sprache eleganter. Mach doch mal ein Komma, mach doch mal einen Punkt, kurze Sätze. Das haben wir im Deutschunterricht, Klasse 3 oder so oder 4 gelernt, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Deutschlehrer. Aber es ist doch schrecklich immer. Und dann. Und der Paulus, ja, weil er hat wirklich, also ich glaube, der wäre im Deutschunterricht, hätte er, glaube ich, eine 1. Weil der Paulus hat es geschafft, 10 lange Sätze alle miteinander zu verbinden. Er hat angefangen und er konnte gar nicht mehr aufhören. Er war überwältigt von irgendetwas. Irgendetwas war in ihm am Brudeln, so am Brennen, etwas Feuriges. Kennt ihr diese Menschen, jetzt bringe ich euch zum Lachen, die, wenn du denen ein Wort sagst, dann weißt du genau, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich mache mal ein Beispiel. Donnerstag im Kino, was kommt da? Jetzt gibt es einige, die können jetzt, die wissen alles ganz genau. Ja, und dieser Film und dieser Schauspieler und das ist eine Nachfolge und so weiter. Oder, kennt ihr schon das neue Modell vom BMW? Ich auch nicht. Aber es gibt einige, die könnten jetzt, deutsche Autos. Oder die fangen an über Autos. Ich kann jetzt vielleicht kurz, mein Vater ist nicht da, über meinen Vater sprechen. Bei ihm ist es dieses Wort. Die Pizza schmeckt gut. Wenn ich das meinem Vater sage, ist vorbei. Weil er mit 50 Jahren Gastronomie, der nimmt die Pizza auseinander. Der würde jetzt sofort sagen, ach, hier im Restaurant, und das könnte man besser machen, weil das ist seine Welt. Das ist seine Leidenschaft, die italienische Küche. Und ich habe gesagt, ich sage gar nichts mehr. Ja, die Pizza, ja, du hast recht, egal was er sagt, gut oder schlecht. Ich sage immer ja, weil sonst hört es nicht auf. Ja, weil er ist da Feuer und Flamme. Das ist seine Welt. Und wir haben alle diese Welten. Ich weiß es nicht, ich sage es mal, Bayer Leverkusen? Okay, habe ich schon Bayer München sagen sollen. Ich weiß es nicht. Aber was ist deine Welt? Du hast in dir auch etwas, was dich, Entschuldigung für dieses Wort nicht falsch verstehen, heiß macht. Etwas, wo du sagst, ich kann jetzt nicht schweigen, ich kann nicht leise sein. Es muss nur ein Wort sein, man muss nur jemanden anschubsen, man muss einfach die Finger in die richtige Wunde legen. Für was kann man dich begeistern? Und sag nicht nichts. Es kann alles Mögliche sein. Es kann Essen sein, es kann Urlaub sein. Jetzt waren ja Herbstferien, vielleicht war jemand verreist, wie war dein Urlaub? Und dann können einige, ja, ich war da und ich habe da und ich habe da Fotos gemacht, das war so schön. Was begeistert dich? Es kann deine Familie sein, es kann Sport sein, es kann Vergnügung sein. Was ist dein Entertainment? Was unterhält dich? Was löst in dir so eine Redelawine aus? Bei Paulus war es auf jeden Fall dieses eine Wort, Jesus. Als er Jesus hörte, dann sagte er, und er sitzt dort in seiner Zelle und ist dort am Leiden. Und er fängt den Epheserbrief an mit, gepriesen sei Gott für bam, 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 bam. Und auch noch das, und er hat das gemacht, und Jesus hat das getan. Und das Größte, was er getan hat, er hat sein Leben gegeben. Er liebt mich so, wie ich bin, trotz meiner Sünden. Er hat mich erlöst, er hat mich frei gemacht. Ich bin frei, ich bin ein Kind Gottes. Und den Heiligen Geist gab er noch dazu. Und der Vater liebt mich mit Gnade und alle Reichtümer. Und er hört gar nicht auf, weil er fühlt es. Er fühlt es. Und ich frage dich, fühlst du noch Jesus? Kannst du diesem Feuer andere geben? Wenn du Nein sagst, dann liegt es daran, weil du ihn vielleicht noch gar nicht kennst. Wir sitzen in der Gemeinde, wir reden über Gott und wenn jemand spricht, dann sagst du, ja, ich bin auch begeistert von Jesus. Versteht mich nicht falsch. Natürlich kommt auch ein bisschen hier Temperament dazu und so. Aber es geht jetzt nicht darum, nicht falsch verstehen. Es sind jetzt nicht die Leute, die hier auf der Bühne stehen und es kann auch jemand sein, der irgendwo ganz hinten sitzt und eine ganz leise Stimme hat und total unscheinbar ist. Aber du bist verliebt in Jesus. Du kennst Gott und du weißt, wer in dir ist. Und du hast keine Angst, weil du Gott hast. Und wenn Gott für dich ist, dann hast du keine Angst. Und du strahlst und du hast in dir Gott. Und das ist das, was dich glücklich macht. Das ist das, worauf es ankommt. Es sind nicht die äußerlichen Umstände. Manchmal bricht es mir das Herz. Entschuldigung, dass ich mich heute etwas öffne. Wenn ich Menschen sehe, die jahrelang im Glauben mit Jesus wandeln. Jahrelang sitzen die in der Gemeinde und sagen von sich, dass die Christen sind. Und dann kommen neue Menschen und sehen jemand, wie jemand anfängt nach der Gemeinde oder auch in der Woche auf deinem Arbeitsplatz bei dir zu Hause, deine Kinder hören, wie du sagst, wie alles schlimm ist. Das Auto ist kaputt und die Politik und wir sind am Ende der Welt und es wird alles so schlimm. Und dann frage ich mich, hallo? Hallo, ist dir nicht klar, dass du dein Gott, der für dich am Kreuz gestorben ist, so klein machst? So klein machst? Wir müssen den anderen etwas geben, weil wir etwas bekommen haben. Es ist unsere heilige Pflicht, den Menschen zu sagen, nein, es ist nicht alles zu Ende. Es fängt erst gerade an, weil da oben, da sitzt immer noch Gott auf dem Thron und der hat das letzte Wort. Und es ist nicht die Diagnose und es sind nicht die Rückenschmerzen und es ist nicht das Minus auf dem Konto oder irgendwelche Probleme oder deine Kinder, deine Sorgen, deine Familie. Gott sitzt auf dem Thron und der hat mein Leben in seiner Hand und ich kann schlafen. Ich kann schlafen. Ich kann ruhig schlafen. Ich kann die Augen schließen. Auch wenn ich um mich herum so viele Sorgen sehe, so viele Ängste, so viele Sachen, die mich innerlich auffressen wollen, so viele schlechte Nachrichten jeden Tag. Ich hatte jetzt 2 Wochen Herbstferien. Manchmal denke ich, hätte ich lieber keine Ferien. Die sind manchmal schlimmer, als wenn man arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, aber alles, was du nicht schaffst, wenn du arbeitest, kommt alles in den Ferien. Und dann stehst du morgens auf und du machst so vieles und am Ende sagst du, was habe ich jetzt eigentlich genau getan? Auf der Arbeit weiß ich wenigstens, dass ich irgendwas gemacht habe, aber zu Hause und das Auto ist kaputt und da ist noch dies und da musst du noch zum Amt und da ist ein Problem und da musst du noch zum Arzt. Und dann kommen so viele schlechte Nachrichten und ich merke in mir so einen Druck, kennt ihr das? Und du als Familienvater, du willst ein guter Ehemann sein, du willst ein guter Vater sein, du willst auch ein guter Sohn sein, du willst ein guter Gemeindemitglied sein, du willst alle glücklich machen. Aber wer macht mich glücklich? Nein, ich will nicht. Ich will mich jetzt nicht. So war es nicht gemeint. Aber manchmal kommt dieses Selbstmitleid, wo du so sagst, und wer denkt an mich? Ja, ich muss immer noch geben, 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 aber ich will auch ein bisschen Zeit für mich. Es ist doch Herbstferien, hallo. Man sagt doch immer Lehrer, man muss Lehrer sein. Ja, vom Weg, es ist so Katastrophe. Naja, okay, ich höre jetzt auf zu meckern. Und dann gibt es Tage, wo ich so sage, was mache ich jetzt? Und da kommt dieser Moment, schaut mal, das sieht so aus. Oh, das Licht scheint aber wirklich hell. So ein kurzer Moment, denkt man, das ist wirklich Gott. Kennt ihr diese Momente, wo du einfach, du bist da und dann hörst du dann irgendwie da, Mama, Papa, Dennis, mach mal hier, schneller, kommen irgendwelche E-Mails, in den Ferien E-Mails. Und zwar kannst du noch dies, kannst du das und dann machst du einfach nur, Jesus, komme bald zurück. Und du sagst, Jesus, oh, schön wieder ein bisschen mit dir alleine zu sein. Wir kennen ja alle John. Ich werde nie vergessen, deine erste Predigt im Jugendgottesdienst, schon 10 Jahre her. Da hat der John, erster Jugendgottesdienst, das muss man sich mal reinziehen, ne, spricht ja über die ehebrecherische Frau. Ich so, fang doch nicht direkt so an, arme Kinder, arme Jugendliche, kommst du direkt über Ehebruch. Ne? So, ja, und die musste gesteinigt werden, Johannes 8. Und alle haben gesagt, steinigt diese Frau. Ne? Und da kommt ja dieser berühmte Satz von Jesus, ja, steinig sie ruhig. Es soll der anfangen, der ohne Sünde ist. Wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und was mich sehr berührt hat an diese Predigt war, bevor Jesus diesen Hammersatz gesagt hat, hat Jesus gar nichts gesagt. Die Bibel sagt, die Leute kamen, Jesus antworte und Jesus machte das hier. Er ging in sich. Versteht ihr? Jesus, und die Bibel sagt, die haben Antworten endlich. Und er hat sich Zeit genommen. Er macht einfach nur, er ging in eine andere Welt. Er schloss seine Augen und sagte, Papa, was machen wir jetzt? Und da ist dieser Druck von, und du, Papa, warte. Ja, aber die Erwartung. Nee. Was will mein Papa von mir? Gott, wie geht's dir? Was soll ich tun? Ich brauche dich. Hilf mir. Und das, meine Lieben, das heilt uns. Das heilt uns. das gibt uns diesen, das nimmt den Druck weg, weil wir sind nur einen Rechenschaft schuldig. Gott, er weiß, was du brauchst. Er weiß das. Er weiß es. Aber er sagt, suche zuerst mich. Suche mich, trachte nach mein Reich. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und dann gibt er uns alles andere, was wir brauchen. Wollen wir unsere Prioritäten neu ordnen? Lassen wir uns nicht unter Druck setzen, meine Lieben. War ja klar, dass ich die Reihenfolge wieder alles hier kaputt mache. Naja. Das war mein erster Punkt. Und zwar, ich bin begeistert von Jesus. Das war mein erster Punkt, wenn, wie Paulus, er fängt seinen Brief an. Er schreibt an die Epheser, der hat so viel zu erzählen. Und wisst ihr, der hätte jetzt wirklich sagen können, liebe Epheser, ich möchte erstmal anfangen mit, betet für mich, mir geht's nicht gut. Die wollen mich hier umbringen. Bitte bete für mich, ich habe morgen einen Gerichtsprozess. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Vielleicht werden die, ich weiß nicht, was sie mit mir machen werden. Und mein Rücken tut weh von den Auspeitschungen. Bitte, und hier das Essen, das ist wirklich, boah, das ist unter aller Sau. Und das Erste, was er sagt, gepriesen sei Gott, gepriesen sei Gott. Er war begeistert von Jesus. Er hatte richtige Prioritäten. Das war, glaube ich, die Kraft von Paulus. Und ich habe hier mal gelb markiert, was Paulus hier gesagt hat. Er sagt, ich bin gesegnet, auserwählt, vorherbestimmt. Wir sind begnadigt worden, erlöst, vergeben, überströmt worden. Also da hat so einen Wasserfall. So. Er sieht eine andere Welt. Also was sieht er? Der ist doch in einer Zelle. Und das sieht er. Er hat uns vorherbestimmt, wir wurden versiegelt, wir wurden auserwählt. Und dann kommt die grünen Begriffe, das sind so Begriffe wie, was wir haben. Segen, Liebe, Sohnschaft, also wir sind Kinder Gottes. Wir sind geliebt. Wir haben Herrlichkeit, Reichtum, Gnade, Weisheit, Einsicht, Herrschaft, alles in einem Paket. Noch weitere Fragen. Wir haben alles in einem Paket. Und alles durch Jesus. All das, was ich jetzt vorhin gezeigt habe, all das haben wir dank in Christus, in Christus. Paulus sagt immer, in ihm, in ihm, in ihm, in ihm. Dieses ihm ist Jesus. Es ist Jesus. Da ist ein berühmter Missionar in Italien, also die Italiener unter uns, die kennen ihn bestimmt, vielleicht ist in Deutschland weniger bekannt, der heißt der Pastor Chiocca. Und vor vielen Jahren hat er eine Geschichte erzählt, ich fand die einfach nur sowas von cool. Und ich dachte, boah, heute Morgen muss ich die erzählen. Und zwar, er ist auch Pastor, er hat eine Gemeinde in der Nähe von Mailand, aber er ist auch Missionar, also er geht auch oft nach Albanien. Und er berichtet von dieser Missionsreise und sagt, als ich in Albanien war, hat mich der Bruder dort am Flughafen abgeholt. Und das Erste, was er mir gesagt hat, ist, Pastor Chiocca, schau mal, ja, ich weiß, in Italien kann man so reden über Jesus und so, aber schau mal, hier in dieser Stadt, die meisten sind Muslime und du musst ein bisschen aufpassen. Und Chiocca sagt, okay, wie meinst du das? Ja, es wird hier nicht gerne gesehen, wenn du hier hinkommst. Einige haben schon mitbekommen, dass du kommst und du willst jetzt eine große Evangelisation machen. Und du, schau mal, du kannst Gutes tun, du kannst spenden und so. Ja, du kannst über Gott reden. Aber schau mal, bitte rede nicht über Jesus. Benutzt am besten diesen Namen nicht. Und auch das Kreuz, das mit dem Blut und dass er für uns am Kreuz gestorben ist und so. Tu das weg. Chiocca sagt, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich denn eigentlich hier? Aber schauen wir mal, was Gott vorhat. Okay, also und dann haben die Gemeinde, hat dort eine tolle Aktion, die haben dort etwas gestartet und zwar eine gewisse Frauenarbeit. Die haben dort die hatten immer, ich glaube Samstagabend immer so ein Frauentreff und haben dort denen auch, die etwas ärmer sind, auch gespendet und haben den Frauen auch verschiedene Sachen beigebracht und die durften dort auch Essen holen für ihre Kinder. Und dann abends hatten die auch so, haben die gesungen, aber immer den Namen Jesus immer so. Und dort in dieser Frauenversammlung wurde dieser Chiocca eingeladen und er sollte etwas sagen. Da steht er auf und sieht dort alle diese Menschen, die ihn so angucken, so ganz, was kommt da jetzt, dieser Christ, dieser Missionar. Und er spürt im Herzen, erzähl einfach deine Geschichte. Und er fängt an zu reden. Also ich wuchs auf in einer sehr armen Familie, mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter litt unter starke Depressionen. Und er erzählt von all sein Leid, sein Schmerz, was er als Kind erfahren hat. Und dann erzählt er, dass er sagt, und dann plötzlich sah ich auf einmal meine Mutter, die immer lachte. Auf einmal war diese Depression weg. Und dann sah ich meinen Vater, der auf einmal nicht mehr Alkoholiker war. Und ich hatte selber Probleme und auf einmal waren die alle weg. Und während er so am Reden war, sah der Missionar, wie die eine oder andere Frau anfing zu weinen. Als er von diesem ganzen Wunder erzählte, sah er, wie die Menschen berührt waren. Und plötzlich ging in ihnen ein Feuer an. Und er sagte, ich nicht rede von Jesus? Das geht doch gar nicht, ich muss es tun. Und dann sagte er zu den Frauen, wollt ihr den Namen von dem wissen, der das alles gemacht hat? Sein Name ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn du ihn willst, komm nach vorne. Und alle Frauen kamen nach vorne und wollten diesen Jesus annehmen. Und dann fing er an, für die einzelnen Frauen zu beten. Und er ging zu einer Frau und sagte, schön, dass du hier vorne gekommen bist. Darf ich für dich beten? Und die Frau, eine Frau voll am Weinen, machte so. Dann sagte er, Moment, vielleicht hat sie nicht mich, ich will nur, schön, dass du nach vorne gekommen bist. Darf ich jetzt für dich beten? Und die, und dann wandte er sich an seinen Übersetzer und sagte, also vom Gesichtsausdruck her, sehe ich ein Ja, aber von ihrer Bewegung sehe ich ein Nein. Wie ist das zu verstehen? Und der Übersetzer sagte, Bruder, hier in Albanien bedeutet das Ja und das Nein. Halleluja! Es war ein Ja. Sie wollten Jesus kennenlernen. Sie wollten Jesus kennenlernen und es ist der Name, der über alle Namen ist. Es ist der Name, der Kraft bringt. Es ist alles dank Jesus. So, jetzt kommt natürlich, wie das auch immer so ist bei Filmen, die Spannung steigt, alles sieht gut aus, aber jetzt kommt natürlich, jetzt sind wir ganz oben, jetzt gibt es ein Problem, ein Aber. Also bis hier alles gut. Also wir haben das, wir haben Jesus, wir haben Freude, Friede, alles da. Und jetzt ab Vers 15 verändert sich ein bisschen der Ton von Paulus. Eine Realität, die jetzt eigentlich irgendwie total stört. Ne? Und zwar lesen wir mal weiter. Paulus sagt, ich überspringe mal 15, gehe auf 16, jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, ihm bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns für den Glaubenden wirkt. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich zeige euch mal genauer, was ich damit meine. Ich finde, diese Wörter hören sich nicht gerade nett an, lieber Paulus. Paulus, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, er wirft der Gemeinde eigentlich etwas vor, etwas nicht gerade Nettes. Er sagt ja, ich bitte Gott darum, euch Weisheit zu geben. Also ihr stellt dir mal vor, nach dem Gottesdienst kommt irgendjemand zu dir und sagte, Bruder, ich bete für dich. Ich bete, dass du mehr Weisheit bekommst. Ich bete für dich, Schwester, dass Gott dir Einsicht gibt. Bruder, Gott muss dir die Augen öffnen. Und du sagst, ja, bete mal für dich. Also, in anderen Worten, danke ist angekommen, ich habe es verstanden. Ja, also stell dir mal vor, jemand sagt für dich, ich bete für dich. Aber in dem Moment sagt ja Paulus, bist du jetzt was Besseres? Also, lieber Paulus, Moment, Entschuldigung, du sagst erstmal, Gott hat uns das gegeben. Und jetzt auf einmal sagst du, ich bete inständig. In einer anderen Übersetzung steht fortwährend. Also, inbrüstig, immer wenn ich an euch denke, also Paulus, der mit seinem ganzen Problem gerade kurz vor dem Tod im Gefängnis ist, er sorgt sich um die Gemeinden, dass sie mehr Weisheit, mehr Erkenntnis. Und schaut mal hier den letzten Satz, ihr sollt erfahren. Das ist so ein bisschen so, du musst erfahren. Also heute so, wenn du das heute jemandem sagst, ey, du musst, dann sagen wir erstmal, ey, ich muss erstmal gar nichts. Vorsichtig, dünnes Eis. Ja, also du kommst zu mir und sagst, ich muss, ich kenne meine Rechte. Anzeige raus. Entschuldigung, ich arbeite in der Schule. Also wenn jemand dir zu nahe kommt, dann sofort immer so dieses Stopp, ganz langsam, okay? Also du hast mir erstmal gar nichts zu sagen. Paulus, er sagt es trotzdem. Er sagt, ihr müsst etwas erfahren. Ihr müsst es erfahren. Ja was? Die Weisheit, die Erkenntnis von Jesus. Und schaut mal, seine unermesslich große Kraft. So, und jetzt, als ich das zu Hause gelesen habe, habe ich mir folgende Frage gestellt. Was stimmt denn jetzt? Was stimmt denn jetzt? Ich weiß nicht, ob habt ihr das verstanden, diese zwei Widersprüche. Für mich ist es ein Widerspruch, weil im Teil 1, was ich gerade gesagt habe, da sagt doch, er hat uns mit allem gesegnet. Das ist doch Present Perfect? Das ist Englisch, ne? Es ist auf jeden Fall Vergangenheitsform, okay? Also, er hat uns gesegnet. Also hat, es ist Vergangenheit, du bist gesegnet, Punkt. Es ist doch eine abgeschlossene Sache, oder nicht? So, jetzt im Teil 2 sagt er, ich bete, dass er euch noch mehr Weisheit, noch mehr segnet. Und jetzt frage ich mich, sind wir jetzt gesegnet oder müssen wir noch gesegnet werden? Versteht ihr das? Das ist, glaube ich, so, wir leben in so einem Widerspruch, wo ich selber mir die Frage stelle, Gott, du hast alles getan am Kreuz. Wow, danke. Aber warum fühle ich das nicht? Versteht ihr? Also, wollen wir mal ehrlich sein. Ich denke jetzt gerade an morgen früh, Montagmorgens, die beste Zeit, wo du so aufstehst und sagst, ne, ist das bei euch auch so, Halleluja, wow, Jesus, heute geht's ab. Und du strahlst und kommst in der Arbeit und dann kommt dieser ganze Stress auf dich zu. Und du sagst, boah, ich fühle die Weisheit, ich fühle den Reichtum. Und immer, wenn ich Fragen habe, bam, öffnet sich der Himmel und die Kraft Gottes. Manchmal ist das gar nicht so, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich möchte mal kurz auch ein paar die andere Seite der Medaille uns heute Morgen, Entschuldigung, auch wenn ich jetzt ein bisschen die Atmosphäre kaputt mache, aber wollen wir mal ehrlich sein, weil ich glaube, die Wahrheit macht uns frei, richtig? Ich sehe auch eine andere Realität heute in meinem Leben, ja, ich rede natürlich erstmal immer über mich, aber auch in der Gemeinde Gottes heute und vielleicht siehst du dich wieder, schau mal. Bei vielen ist nicht Jesus das Wichtigste im Leben. Beten, Bibel lesen ist für viele schwer. Langweilig. Jesus ist nicht immer das Gesprächsthema Nummer 1. Man findet keine Zeit für Hauskreise, sonstige kirchliche Aktivitäten, Treffen. Man bevorzugt eher, wenn man dann ein bisschen Zeit hat abends, Social Media, Urlaub, Streamingdienste etc. Das bevorzugt man mehr als Zeit mit Gott zu verbringen und ihm im Beten und Fasten zu suchen. Die persönliche Liebe, die Leidenschaft zum Vater, die intensive Hingabe, Heiligung nach Jesus, die Intimität mit und das Verlangen nach dem Heiligen Geist sind wenig oder fast gar nicht mehr vorhanden. Und dann sage ich, warum? Warum merke ich Gott, dass wenn ich dann etwas Zeit habe, dann merke ich, okay, du hast jetzt die Wahl, du hast jetzt 10 Minuten, du hast 20 Minuten. Warum greife ich eher nach mein Handy als nach der Bibel? Es sei denn, jemand sagt, doch, ich greife nach der Bibel, ich habe die Bibel-App. Okay? Aber frag mal, es gibt ja so Controller, ja? Da kannst du gucken, wie viele Minuten du auf der Bibel-App bist und wie viele Minuten du auf die anderen Apps bist. Also viele sind dann Tag, Bibelvers, ne, da ist immer so ein Tagesvers. Einmal lesen, wow, ich habe Bibel gelesen und dann, ja, manchmal veräppeln wir uns ja auch etwas selbst. Ne? Und okay, aber Gott weiß es und du weißt es auch. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht heute Morgen hier, um zu sagen, du. Nein, es ist einfach eine Frage der Ehrlichkeit. Liebst du Gott? Suchst du ihn? Und du merkst, ja, Dennis, doch, ja. Und Gott weiß es. Gott weiß es, dass du ihn liebst. Aber da ist auch eine andere Kraft. Und jetzt nochmal die Frage, warum? Ich komme jetzt nochmal auf diese Frage zurück und möchte die gerne beantworten. Was stimmt jetzt? Teil 1 und Teil 2. Und schaut mal, was ich entdeckt habe. Da ist am Anfang, und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, in diesem Satz steckt ein Wort. Und ich gebe euch jetzt Zeit, dieses Wort zu suchen und zu finden. Ihr könnt von mir aus auch gerne reinwerfen. Nochmal die Frage. In diesem einen Vers gibt es ein Wort. Ja. Dort?
In den himmlischen Regionen.
Richtig. Also wer es nicht gehört hat, Ulf sagte, das Wort himmlische Regionen. In der Hoffnung für alle steht himmlische Welt. Aber schaut mal, ich will das nochmal lesen. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Und jetzt kommt ein Wort und das macht alles kaputt. Gott hat dich gesegnet. Wir sind gesegnet. Amen. Ja, in den himmlischen Regionen. Gott sieht dich. Wenn du Jesus in deinem Herz reingelassen hast, und das ist natürlich die Bedingung, hast du Gott dein Leben gegeben? Hast du ihm alles hingegeben? Hast du deine Sünden bekannt, deine Schuld? Bist du am Kreuz gekommen in Gebet und hast gesagt, Gott, nimm mein Leben? Hast du diese Übergabe gemacht? Wenn du das getan hast, dann ist der Heilige Geist in dir reingekommen und du bist ein Kind Gottes. Und Gott sieht dich im Himmel. Und jetzt kommt noch ein anderes Wort, das danach, in Christus, ja, in Christus bist du ein Kind Gottes. Gott sieht dich heilig. Gott sieht dich rein. Gott sieht dich als Sohn und Tochter. Gott sagt, du bist meins. Gott hat dir alles gegeben, aber in den himmlischen Regionen. Wie oft bist du in diesen himmlischen Regionen oder sagen wir mal eine andere Übersetzung, in dieser himmlischen Welt? Ich finde hier die Übersetzung auch sehr schön. Schaut mal, hier steht, er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt. Und jetzt schaut mal, und uns durch Christus Zugang, freier Eintritt. Du hast freien Eintritt durch Christus in dieser himmlischen Welt. Meine Frage an dich, wie viel Zeit verbringst du im Himmel? Und jemand sagt, ich will noch nicht sterben. Nein, sowas nicht gemeint. Wir werden nach dem Tod alle im Himmel sein. Amen. Aber du kannst im Geiste jetzt schon im Himmel sein, indem du das hier machst. Wenn du diese Augen schließt, öffnest du andere Augen. Du bewegst dich in der himmlischen Welt. Und in dem Moment passiert eine Kommunikation. Wenn du das hier machst, schließt du die Kommunikation mit das, 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 das. Du sagst zu dieser Welt hier, ich bin mal kurz weg. Ich bin kurz weg. Ich bin nicht da. Ich habe keine Zeit. Schwierig, ne? Auch ich habe große Probleme, Nein zu sagen. Aber du musst Nein sagen, weil jemand hat dein Ja verdient. Und das ist er, Jesus Christus. Er wartet auf dich. Und er sagt, Dennis, können wir mal kurz, Jesus, warte. Falsche Entscheidung. Weil dann merke ich, wie ich gestresst werde. Dann merke ich, wie ich so langsam nervös werde. Dann merke ich, wie ich manchmal anfangen möchte zu fluchen. Und wie ich manchmal meckern möchte und klagen möchte. Und dann merke ich, wie in mir so eine gewisse Wut wird. Und dann merke ich, dass ich die Kontrolle verliere. Und wenn Dennis dann einmal wütend wird, dann wollt ihr ihn nicht kennenlernen. Ich weiß nicht, wie du bist, wenn du deine 5 Minuten hast. Aber mich wollt ihr nicht kennenlernen, weil dann werde ich so traurig. Ich werde dann irgendwie so ein bisschen, ja, so leicht melancholisch. Und manchmal schüttelt mich meine Frau und sagt, wo bist du gerade? Hallo, komm zurück. Ich so, lass mich, alles gut. Ja, dann werde ich, und dann merke ich, oh Dennis, du hast lange nicht mehr beten, ne? Und das, ich denke da immer so ein bisschen an die Snickers-Werbung, ne? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und bei den Christen ist das so ähnlich. Du bist nicht du, wenn du nicht betest. Also schnapp dir kein Snickers, schnapp dir die Bibel. Geh mal in dein Kämmerlein. Ach, ich darf hier vorne auf YouTube keine Fleischwerbung machen, ne? Sorry, ich habe Snickers gesagt. Schnapp dir die Bibel. Ja, und mein Tipp ist Bibel und nicht Bibel-App. Okay, anderes Thema. Und geh mal in dein Kämmerlein, mach die Tür zu, knie dich hin und sage, hier bin ich wieder. Und ab in die himmlische Welt. Und dann klopfst du an dieser Tür und dann auf einmal siehst du alles anders. Du siehst alles anders. Das ist manchmal gruselig. Wer das erlebt hat, der versteht mich. Ein Bruder, also ein Pastor, ein berühmter Prediger in Südkorea, Yonggi Cho, vielleicht habt ihr sein Buch gelesen, Gebet, Schlüsse der Erweckung. Er beschreibt in diesem Buch ein Erlebnis, was er mal hatte, total gespensterisch. Er stand einmal nachts auf, konnte nicht schlafen, er wachte auf und dann beschreibt er das auch etwas humorvoll. Er sagte, als er aufwachte, hörte er seine Frau schnarchen. Und er sagte, boah, ich sah meine Frau an und dieses Schnarchen, das hat mich so, das fand ich so, ich schnarche da, ich kann nicht schlafen. Ich schaute meine Frau an und ich fand sie plötzlich total unsympathisch, hässlich. Ich konnte einfach nicht mehr neben meiner Frau liegen. Also ich musste aufstehen und ging in mein Wohnzimmer. Als ich dann in meinem Wohnzimmer da saß und ich schlafen konnte, schaute ich mir mein Wohnzimmer an und sagte, wie klein das doch hier alles ist. Und das muss noch renoviert werden. Und diese Stühle. Und ich bräuchte meine Renovierung hier. Geht gar nicht. Und er ging dann zur Küche. Und dann sagte er auch, boah, diese Küche, das ist kaputt. Und ich merkte, wie ich durch... Und ich dachte an die Arbeit und sagte, oh, meine Arbeit. Und dann da dachte ich an die Gemeinde. Boah, die Gemeinde, so viele Probleme und so viel Kritik und so viele... Ach Mann, ey, oh Gott, oh nein. Ich nehme die Bibel. Und dann wollte er die Bibel lesen. Und als er die Bibel nahm, dann fand er auf einmal, dass er die Bibel auf einmal auch nicht lesen wollte. Er fand die so langweilig. Und als er gemerkt hat, dass er das heilige Wort Gottes mit Verachtung und schon fast mit Ekel ansah, dann merkte er, oh oh, Ich glaube, ich bin hier nicht alleine. Ich glaube, ich habe Besuch. Es gibt auch eine, in der himmlischen Welt eine andere Kraft. Es gibt eine Kraft, eine Welt, meine Lieben, die wir mit diesen Augen nicht sehen können. Und da tobt in der himmlischen Welt eine Kraft zwischen Gut und Böse. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil das ist dann Epheser Kapitel 6, darüber wird ja dann Jean predigen. Aber nur so als Vorgeschmack, in dieser himmlischen Welt ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und wir sehen das nicht und wir geben die Schuld das. Aber manchmal, wir müssen mal übers Horizont hinausschauen. Sieh in die himmlische Welt, schließ deine Augen und der Heilige Geist wird dir zeigen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen, vielleicht wie wir denken, gegen Menschen, gegen Institutionen, gegen Politik. Wir haben einen anderen Kampf. Wir haben einen geistlichen Kampf mit dem Wort Gottes als Schwert. Wir haben einen Kampf mit dem Gebet. Wir haben einen Kampf, dass wir unsere Augen schließen müssen, dass wir alles andere ausmachen müssen. Mach aus, mach aus, mach aus, mach aus und mach das an. Und dann wirst du sehen, dass Gott, der Heilige Geist in dir wach wird und sich dann plötzlich bewegt und du dann Kampf. Und dann merkst du, als der Bruder sagt, als er dann im Wohnzimmer sich hinkniete und dann schrie er und sagte, im Namen Jesus, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, wer in mir ist. Und dann zitierte er einen Bibelvers nach dem anderen. Und er nahm diesen, und er sagte, wer in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Und er nahm die Verheißungen. Er nahm das Wort wortwörtlich. Er kämpfte mit dem Schwert. Und plötzlich spürte er, wie in seinem Wohnzimmer so richtig etwas wegging. Und plötzlich öffnete er seine Augen und sagte, wow, was habe ich für ein Haus. Ist ja wunderschön. Gott, danke. Und er ging in die Küche und sagte, boah, Gott, das gehört alles mir. Wie habe ich das verdient? Ich danke dir. Und als er nach oben ging und sich neben seiner Frau hinlegte, da sagte er, dieses Schnarchen war die schönste Melodie, die ich in meinem Leben je gehört habe. Ich sage nur das, was er gesagt hat. Es war vielleicht nicht immer noch so schön, aber er sagte, wow, ist die wunderschön, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder, womit habe ich das verdient? Gott, danke, danke, ich bin so reich. Auf einmal sieht man die Sachen anders. Paulus verstand das. Fazit, schließ deine Augen, um mehr die geistlichen Augen in der himmlischen Welt zu öffnen. Wollen wir unsere Augen mehr schließen und diese Augen im Herzen öffnen? Und zum Abschluss, ich will mehr von Jesus. Ich will nochmal betonen, wenn du einmal die Augen geöffnet hast, glaub mir, du siehst Jesus. Und du siehst durch Christus Folgendes. Und zwar, das Gelbe, was ich gelb gemacht habe, ist die Kraft Gottes in dir, in uns. In dir ist die ganze Fülle. Das Grüne, was ich gemacht habe, das ist die Kraft, die in Jesus ist. Also schaut mal, Paulus sagt, ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft in uns den Glaubenden wirkt. In dir ist eine Kraft, wusstest du das? In dir ist die ganze Kraft von Himmel und Erde. Warum? Paulus sagt, es ist dieselbe Kraft, die das gemacht hat. Was ist das? Diese Kraft hat Jesus von den Toten auferweckt. Punkt 1. Punkt 2. Diese Kraft hat Jesus auf dem Thron sitzen lassen. Nummer 3. Diese Kraft hat Jesus über Herrschaften, über Gewalten, über Mächte, über Fürsten, über alles getan. Und diese Kraft, sagt er am Ende, lebt in ihr. Und das ihr ist die Gemeinde Gottes. Wow, wow. Die Kraft Gottes, die das gemacht hat, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und schaut euch mal jetzt diesen Fluss an. Gottes Kraft wirkt in Christus. Tod, Auferstehung, Verherrlichung. Und jetzt haben wir hier einen Fluss. Da ist ein Fluss von Gott durch Christus in uns. Wow! Da ist ein Fluss in der Gemeinde Gottes. Hier ist die Kraft Gottes, meine Lieben. Und die Tür ist frei zu diesem himmlischen Welt. Und jetzt habe ich da ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Jeder von uns muss sich die Frage stellen, fließt es weiter? Lass ich es fließen? Ströme lebendigen Wassers. Jeder, der glaubt, nicht nur der oder die, es gibt hier keine Auserwählten. Gott hat uns alle auserwählt, auch du, der zu Hause zuschaut. Du bist auserwählt, auch hier oben. Jugendliche, seid ihr noch da? Oh, danke. Du bist auserwählt. Gott hat dich erwählt, weil er andere sieht. Du bist ein Fluss Gottes. Frage, fließt du? Lässt du es fließen? Die Kraft Gottes will raus. Eine Kraft in dir drin ist nicht gesund, weil irgendwann mal explodierst du. Ja, das ist nicht gut. Ich glaube, deshalb geht es uns manchmal nicht gut. Weil Gott hat uns etwas gegeben und das will raus. Es will raus. Lass es raus. Lass es fließen. Die Kraft Gottes. Durch Christus. Ich will mehr von Jesus. Ich könnte hier noch ein paar Stunden predigen, aber wollen wir ja nicht. Ich weiß, es ist zu viel. Es ist heute zu viel. Es ist einfach zu viel. Ich kann nichts dafür. Er ist einfach zu groß. Was soll ich machen? Schaut euch das mal an. Also der Paulus, in ein Kapitel haut er ihr Wörter raus. Diese Kraft, die ist so Hammer, dass Paulus 5 verschiedene Wörter benutzt. Es reicht nicht ein Wort, nein. Er benutzt 5 Wörter für Kraft. Dynamis, kennen wir alle von Dynamik, ne? Energia, kennen wir von Energie. Kratos, Macht, daher kommt das Wort Demokratie. Ja, die Kraft, die Macht, die Herrschaft des Volkes. Kratos, Macht. Iches ist Stärke und Exousia, Herrschaft. Paulus sagt, wir haben Wirkung, wir haben Kraftwirkung, Wirksamkeit, Macht, Stärke, Herrschaft. All das haben wir in Christus. Fazit, Gottes ganze Kraft und Fülle ist durch Christus in mir, in dir und will durch mich, durch dich, durch uns wirken. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Meine Frage heute Morgen. Hast du diese Kraft in dir? Ist Jesus in dir? Siehst du Gott in deinem Leben? Hast du deine Augen geschlossen? Bist du begeistert von Jesus? Nummer 2. Siehst du die wahre Realität? Wenn nicht, dann schließe deine Augen und öffne dein Herz und du siehst die Wahrheit. Und Nummer 3, willst du mehr von Christus? Willst du mehr von Jesus? Gottes ganze Kraft und Fülle ist durch Christus in mir und will durch mich wirken. Während die Musik schon mal spielt, möchte ich gerne eine der schönsten Bibelstellen, also für mich persönlich, vorlesen, wo Paulus es so toll und so, ich sage jetzt mal das Wort, so verliebt auf den Punkt bringt. Und ihr könnt gerne mitlesen, wer will, kann auch dabei seine Augen schließen. Seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos. Was ich früher so wichtig gehalten habe, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ja, ich will auch sein Leiden, das möchte ich auch in mir teilen. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus auch für mich am Kreuz getan hat. Danach, dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Schließe deine Augen, jetzt. Schließen wir unsere Augen, meine Lieben. Und sagen wir von ganzem Herzen, Jesus, ich will dich sehen. Es geht einzig und allein um dich. Es geht nicht um mich. Oder um irgendwelche Schwierigkeiten, Probleme. Ich will dich an erster Stelle setzen. Denn ich weiß, wenn ich dich habe, Jesus, dann habe ich alles andere. Ich möchte jetzt 2 Fragen stellen. Meine erste Frage gilt an die, die vielleicht heute hier zum ersten Mal sind und sagen, hat sich alles gut angehört, aber ich weiß gar nicht, von was du redest, Dennis. Ich kenne diesen Gott nicht. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und dann frage ich dich, möchtest du ihn jetzt kennenlernen? Du musst keine Angst haben, du musst auch nichts unterschreiben, aber vielleicht möchtest du Gott eine Chance geben, dass er sich dir erweisen kann. Denn er ist auch für dich gestorben und er hat sein Blut auch für dich vergossen und er liebt dich. Meine Frage ist, willst du Jesus heute dein Herz geben? Willst du ihn reinlassen? Willst du, dass er ja, das Kommando in dein Leben übernimmt, dein Herz und dir alle deine Schuld vergibt. Wenn du das möchtest, dann schließ deine Augen und öffne deine inneren Augen, öffne dein Herz. Und da, wo du jetzt bist, hebe einfach deine Hand. Hebe deine Hand als Zeichen, Gott, ich will. Und Gott sieht deine Hand. Gott sieht deine Fragen. Gott sieht deine Not und sieht deine Tränen. Und er ist hier, um dir zu helfen. Und du wirst ein neues Leben haben, ein Leben mit Gott. Und du wirst sehen, die ganze Kraft des Himmels wird in dir sein. Dann hebe deine Hand und Gott wird dir antworten. Meine zweite Frage gilt an uns, die wir schon länger im Glauben sind. Du hast Jesus dein Herz gegeben, ja. Aber du merkst, es ist einfach nicht mehr wie früher. Da ist nicht mehr diese Leidenschaft. Da ist nicht mehr dieser Hunger nach mehr. Und du hast deine Augen fixiert auf Sorgen und Ängste und irdische Probleme. Und du sagst, ich will zurück zur ersten Liebe. Ich will mehr Zeit mit den inneren Augen verbringen und die Augen schließen vor der Welt. Und ich will ab heute auf Jesus schauen. Ich will heute wieder meine Augen öffnen und auf Jesus schauen. Wenn du das spürst und ab heute neu anfangen möchtest mit Christus, ja, du hast die Chance. Hier und jetzt, steh auf. Steh auf. Da, wo du bist, steh auf und sag, Jesus, ich möchte ab heute mit dir neu anfangen. Ich möchte mich auf dich konzentrieren und ich möchte meine Augen für dich öffnen. Und wie Paulus sang, es geht nur um dich, Jesus. Gott, nimm mein Herz. Ich möchte neue Prioritäten setzen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Und nicht mehr nach links und rechts schauen, sondern nur noch auf dich, Christus. Dann gib Jesus dein Herz, weil er ist hier. Amen.